RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Wir leben in aufregenden Zeiten, in Zeiten großer Unordnung. Eine gewaltvolle multipolare Weltordnung ist im Entstehen. Globale Konflikte finden ihren Widerhall auf deutschen Straßen und Schulhöfen, in medialen Debatten und ja auch beim Gespräch mit den Nachbarn. In einer postmigrantischen Gesellschaft, in der die unterschiedlichsten Positionen zu Kriegen in der Welt aufeinanderprallen, zu Reizthemen wie Migration und Kolonialismus, aber eben auch zu Fragen wie Rente, Hitze und Benzinpreis. Können wir uns überhaupt darüber verständigen, was gelten soll? Wo müssen wir es? Wo sind sich die Ansichten doch vielleicht näher, als die Debatten vermuten lassen? Und was können und wollen wir an Widersprüchen aushalten? Ein großes Thema, wie geschaffen für Reflexe und Reflexionen, so nennen sich die von Sabah Nurshima und Meron Mendel kuratierten Thementage hier im Haus der Berliner Festspiele. Auch wir versuchen in diesem Gespräch, das zugleich ein Forum im RBB 24 Inforadio ist, vom Reflex zur Reflexion zu kommen und, wenn es gelingt, zu Vorschlägen für ein gedeihliches Miteinander. Mein Name ist Harald Asel. Statt einer umfänglichen Vorstellung werde ich jetzt meine Gäste einfach nacheinander fragen, wie sie den Titel unserer Veranstaltung, also globale Konflikte in der postmigrantischen Gesellschaft, ja in ihrer jeweiligen konkreten Forschung verorten. Bei uns ist Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität und Direktor am Max-Planck-Institut für Politik und Sozialwissenschaft, Abteilung Ungleichheit, Transformation und Konflikt. Da steckt Konflikt ja schon in der Dienstanschrift.
Große Themen, die ich schon seit langem eigentlich bearbeite. Und vielleicht um einen Achse mal aufzurufen, ist die Frage, wie sich eigentlich Grenzen unter Bedingungen von Globalisierung verändern. Da haben wir viel Forschung zugemacht. Und kommen darauf, dass Globalisierung eigentlich was ganz anderes ist als Öffnung. Wir denken ja Globalisierung immer, ja, das ist der Fall der Berliner Mauer, das Europäische Haus. Und was man ziemlich genau zeigen kann, dass es so etwas gibt wie Öffnungsglobalisierung und zugleich Schließungsglobalisierung. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber das heißt eigentlich, dass die Grenzen durchlässiger werden für einige und für andere undurchlässiger werden. Also Globalisierung heißt Immobilisierung. Also Leute werden an einen Platz gebunden, dort festgehalten, haben weniger Möglichkeiten, sich frei zu bewegen oder woanders hinzugehen und Mobilisierung zugleich. Woran liegt das? Ja, wenn viele Leute sich bewegen, haben Staaten nach wie vor ein anhaltendes Kontrollinteresse. Wir haben das vor wenigen Wochen in Ceuta gesehen, wo die Europäische Union eben versucht hat oder auch Spanien versucht hat, eine ganze große Zahl von Migrantinnen und Migranten abzuwehren. Eine andere Perspektive, die mich interessiert, sind natürlich innergesellschaftliche Konflikte, die entstehen. Ich bin kein so großer Fan dieses Begriffs postmigrantisch, weil ich es häufig im Temporal verstehe, ne? Nach der Migration. Und wir sind ja eine sich migrantisierende Gesellschaft. Wir sind eigentlich keine postmigrantische Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, wo permanent Austausche passieren, wo Migration eigentlich ein Prozess ist, der nicht abgeschlossen ist. Ich weiß, da gibt es eine große Diskussion darum, um diesen Begriff, die will ich jetzt hier nicht aufrufen. Aber was uns daran interessiert, sind neue gesellschaftliche Konfliktlinien, sogenannte Cleavage Structures im Englischen, die entstehen. Ob das jetzt zwischen Leuten, die sehr weltoffen sind, sehr diversitätsaffin sind einerseits und zum anderen Leute, die eher also nativistische, ethnonationalistische Gemeinschaftsvorstellungen haben, sind. Aber es gibt natürlich auch Konflikte zwischen ja Arrivierten oder denjenigen, die schon länger oder schon immer da sind und den neu Hinzukommenden. Also welche Rechte sollten Migrantinnen und Migranten haben? Wie sieht es mit Anerkennung aus? Zugang zu Sozialleistungen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch innerhalb der Gruppen der Migrantinnen und Migranten große Konflikte. Ne? Auch durchaus Formen der ethnischen Hierarchisierung. Das darf man nicht unterschätzen, weil wir das häufig als homogene Gruppe verstehen.
Also wir müssten eigentlich für alle diese verschiedenen Gruppen und Themenstellungen ein eigenes Podium hier entwickeln, denn wir merken schon gleich am Anfang, diese Schlagworte, die wir in dem Titel dieser Veranstaltung gehabt haben, die müssen sofort hinterfragt werden. Als Professorin für Migrationsforschung an der Universität Bamberg und zugleich am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist Julia Kosiakova tätig. globale Konflikte in der postmigrantischen Gesellschaft. Ich lasse jetzt den Titel mal so, wir werden ihn noch auflösen. Was heißt das bei Ihren Forschungen?
In meiner Forschung beschäftige ich vor allem mit Integrationsprozessen von geflüchteten Menschen, die Menschen, die über andere Wege nach Deutschland zugezogen sind. Und im Sinne von der Veranstaltung natürlich die Rolle von Krieg spielen meine Forschung sehr große Rolle. Also es geht um die Fluchtmigration. Es ist auch sehr heterogene Gruppe. Wir haben Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind. Wir haben jetzt ukrainische Geflüchtete, die im Zuge des Überfall Russland auf die Ukraine gekommen sind. Und dann schaue ich mir einfach auf die Prozesse erstmal natürlich, weil ich im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung arbeite, auf Arbeitsmarktintegration. Das ist so ein sehr großer Fokus. Aber mich interessiert besonders auch weitere Aspekte der Integration. Also wie kommen Menschen in die Gesellschaft? Wie funktioniert mit dem Spracherwerb, mit Bildungserwerb? Wie sind allgemein Bleibeabsichten? Wie das zusammen kumuliert und aufeinander auswirkt? Und wie ist es dann eventuell mit potenziellen Rückkehr? Also was passiert, wenn Krieg zu Ende ist? Werden die Menschen gehen? Wer würde gehen? Unter welchen Bedingungen? Also das sind so Themen, die mich besonders interessieren.
Steffen Mau, wenn ich das so richtig sehe, finden Sie, Konflikt ist ja nicht nur schlimm, sondern ist ja eine Form der Klärung, der Auseinandersetzung. Wo sagen Sie denn in unserer Gesellschaft, wenn wir auf diese globalen Konflikte schauen, gibt es Beispiele, da gelingt Verständigung?
Naja, es gibt erstmal so etwas, was soziologisch mehr oder weniger konstant ist über alle Gesellschaften hinweg. Das ist, dass es irgendwie eine Privilegierung der Eigengruppe gibt. Und sozusagen, wenn neue hinzukommen, dann gelingt das mal und es gelingt auch mal schlechter. Und es gibt viele Gesellschaften, die mit viel Zustrom und auch ja New Arrivals, wenn man das so nennen darf, ne, sehr gut umgehen können. Wir haben das jetzt gesehen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, war Polen viel, viel offener. Und in Polen auch sozusagen in die Familien, auch in den Nachbarschaften sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer integriert worden. 2015 bei der Flüchtlingskrise sah das ganz anders aus, ne? Also es gibt auch eine durchaus große Varianz, wie das geleistet wird. Aber wenn man jetzt mal in längeren historischen Zeiträumen denkt, dann sieht man natürlich, dass Migration eigentlich der Normalfall war, ne? Also Gesellschaften haben sich immer angepasst, verändert durch Migration. Es gab auch immer Konflikte, ne? Und auch immer Formen der Ausgrenzung, Exklusion, auch gewaltvolle Auseinandersetzung. Aber das ist nicht unbedingt der Regelfall. Es gibt auch jetzt in der deutschen Gesellschaft, wir haben ja eine riesige Debatte um Migration, wir haben den Aufstieg der AfD, die vor allen Dingen eben auch über dieses Migrationsthema reüssiert. Zugleich haben wir eine Normalität der Migrationsgesellschaft, wo im Alltag ganz, ganz viel gelingt. Aber das sehen wir natürlich nicht, sondern wir sehen immer nur sozusagen einen sehr, sehr kleinen und auch häufig öffentlich emotionalisierten und politisierten Teil. Aber sozusagen der Alltag der Migration, der geht eigentlich unter. Den müsste man immer mitbeschreiben, aber der hat natürlich keinen Neuigkeitswert.
Kein Neuigkeitswert, aber durchaus ein Gegenstand für Forschungen. Wenn wir, Julia Korsakova, uns mal anschauen nach ein paar Jahren, also bei denen, die gekommen sind und geblieben sind, was kann man denn da als Migrationsforscherin entdecken und welche Rolle spielt dabei der Arbeitsmarkt?
Wenn ich richtig verstehe, Sie fragen mich eher in dem Sinne auf 2015 der Geflüchtete. Also wenn wir schauen auf diese Gruppe, und ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen, wir sehen sehr viel, wir reden darüber vielleicht in Öffentlichkeit nicht genug. Also wir haben ganz viele Daten, repräsentative Daten, die uns wirklich helfen zu verstehen, wie sind die Prozesse. Und beispielsweise, wenn wir schauen auf die Kohorte, die 2015 nach Deutschland zugezogen sind, so nach 9 Jahren seit dem Zuzug liegen die Beschäftigungsquoten bei 64%. Und das ist schon sehr nah an Bevölkerungsdurchschnitt. Also Bevölkerungsdurchschnitt ist so bei ungefähr bei 70% Beschäftigungsquote. Einwanderungsquote. Diese Zunahme, gegeben die Konditionen am Anfang, ist eigentlich sehr zu bewundern, weil das sind Menschen, die kommen nicht für Arbeitsmarktzwecke per se. Da fehlt ganz viel am Anfang. Ja, also das sind Menschen, die kommen hier, die wissen am Anfang gar nicht, wo sie landen, in welchem Land. Die haben nicht Zeit, sich vorzubereiten. Die haben nicht Zeit, Sprache davor zu lernen, wie das typischerweise bei Erwerbsmigranten und Migrantinnen. Die haben hier nicht die sozialen Kontakte. Die haben häufig mentalische, also traumatisierende Erlebnisse gehabt. Neben diesen ganzen Aspekten, wenn Sie hier ankommen, wir haben ganz viele tolle Barrieren schon aufgebaut. Erstmal müssen Sie beweisen, dass Sie überhaupt Anspruch haben, hier zu sein. Also Sie müssen durch Asylverfahren laufen. Das kann sehr lange dauern, also mehrere Monate, bei einigen Gruppen sogar Jahren. Dann während dieser Zeit am Anfang haben sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, die haben Beschäftigungsverbot. Wir haben das verbessert über die Jahrzehnte. Jetzt haben wir Beschäftigungsverbot stark reduziert. Das ist trotzdem am Anfang verfügbar. Die müssen in Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Die haben keinen Zugang zu Gesundheitsleistungen. Also da gibt es sehr viele Beschränkungen. Und dann erst, wenn Asylverfahren durch ist, wenn sie Fluchtstatus anerkannt bekommen haben, dann geht los. Die dürfen erstmal Sprachkurse besuchen. Die dürfen in den Arbeitsmarkt einsteigen. Also das ist ein langes Prozess. Und gegeben diese ganzen quasi Hürden am Anfang, würde ich sagen, 64% nach 9 Jahren, das ist schon ein sehr großer Fortschritt. Gleichzeitig muss ich sagen, dass es nicht für alle gilt. Also wir haben verschiedene Gruppen schon selbst in 2015 der Kohorte. Wenn wir schauen auf die geflüchteten Männer, da sind die Beschäftigungsquoten noch höher und erreichen Niveau von Durchschnitt in Deutschland unter Männern. Bei Frauen gibt es sehr viel Luft nach oben. Also bei denen liegt die Beschäftigungsquote rund um die Hälfte als bei Männern.
Migration ist, selbst wenn jetzt vieles gelingt, ist natürlich eine große Herausforderung für Gesellschaften. Also ich denke, man sollte es auch nicht kleinreden. Und es gibt auch so etwas wie Diversitätsstress. Für viele Leute ist es sehr anstrengend, sich von einer erstmal kulturell und auch ethnisch relativ homogenen Gesellschaft in eine andere zu entwickeln. Das ist auch sehr unterschiedlich nach Regionen, ob man in einer großen Stadt lebt oder in ländlichen Räumen oder in Kleinstädten. Und es gibt auch Auseinandersetzungen zwischen sozusagen klassischen einheimischen Gruppen oder Biodeutschen, wie man jetzt neudeutsch sagt, und Migrationsgruppen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, damit wir jetzt nicht so zu harmonistisch werden, obwohl ich das alles teile, was Sie gesagt haben. Und glaube es, wenn man genauer hinguckt, sieht man durchaus auch viele Erfolge. Ne? Und aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, in Ostdeutschland wird ja immer gesagt, es gibt kaum Migrantinnen und Migranten. Ne, deutlich weniger als in westlichen Bundesländern. Ich nehme mal die Stadt Gera, ist so eine typische Mittelstadt in Ostdeutschland, in Thüringen. Die hatten 2014 1,9% Ausländeranteil. Jetzt ist das angestiegen auf 15%, aber bei den über 65-Jährigen ist es noch bei 1,9%. Aber bei den jungen Männern unter zwischen 20 und 30 ist es 36%. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren eine relativ starke Veränderung. Und zugleich muss man dazu sagen, Gera hatte mal 130.000 Einwohner, sind jetzt auf 95.000 geschrumpft. Das heißt, man hat eine geschrumpfte Gesellschaft, man hat eine überalterte Gesellschaft und man hat selektive Migration. Und das ist für so eine lokale Gemeinschaft, führt häufig zu Auseinandersetzungen. Das ist auch politisch mobilisierbar und ausnutzbar. Und darauf reagieren Leute auch relativ stark. Selbst wenn der absolute Wert jetzt nicht wahnsinnig hoch ist. Ne? Wir haben ja viele Gegenden, wo das viel größer ist. Aber da gab es eben seit 1955 eine Arbeitsmigration mit dem ersten Anwerbeabkommen. Da hat sich das historisch über einen viel längeren Zeitraum entwickelt als jetzt nur in diesen 10 Jahren. Und deswegen muss man auch ein bisschen auf die Dynamik gucken. Und wie gesagt, ich glaube, Gesellschaften können sich akkommodieren, können sehr viel Migration aushalten. Und es hängt auch von den institutionellen und staatlichen Formen ab, wie man Integration möglich macht. Sagen auch viele Leute, ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ich paraphrasiere das jetzt mal ein bisschen. Aber es muss auch gelingen, sie in das Bildungssystem zu integrieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und wenn das gelingt, gibt es viele Leute, die sagen, das ist in Ordnung. Und damit kann ich auch leben. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die wirklich irgendwie rassistisch sind oder ethnonationalistisch, sondern von vielen Leuten, die sich durchaus auch Sorgen machen, ob der Staat die Kapazität hat, erfolgreich auch Integration zu gewährleisten.
Aber ich muss noch mal nachfragen, es hat auch in der DDR Arbeitsmigration gegeben, also beispielsweise Stichwort Vietnam. Das spielt aber in der Erinnerungskultur auch der Ostdeutschen keine so große Rolle, oder?
Da muss man dazu sagen, das war quantitativ eine ganz andere Größenordnung. Das waren so 200.000 Menschen, also etwas über 1% der Gesamtbevölkerung. Diese Leute sind wie damals auch in der alten Bundesrepublik mit der Arbeitsmigration sozusagen, hatte man die Idee, das ist ein Rotationsprinzip. Die kommen aus Vietnam oder aus Mosambik und gehen dann auch wieder zurück. Sie haben häufig kaserniert gelebt, abgegrenzt von der Normalbevölkerung. Wenn es zu vielen Interaktionen gekommen ist oder Leute haben Paare gebildet oder sowas, dann sind die auch abgestraft und wieder zurückgeschickt worden. Das heißt, es waren wirklich auch räumlich und sozial sehr separierte Bereiche, in denen diese Leute sich dann aufgehalten haben. Es gab Arbeitsmigration, natürlich, aber es gibt sozusagen keine lebensweltlich erfahrene und ausgeprägte Form der Normalität oder der Veralltäglichung von Migration. Und da unterscheidet sich Ostdeutschland bis heute, würde ich sagen, von der alten Bundesrepublik erheblich.
Jetzt sind wir schon fast wieder an dem Punkt, dass wir Ostdeutschland und Westdeutschland gesondert behandeln, was wir eigentlich nicht sollten. Wie ist das eigentlich im Bereich Ihrer Arbeitsmarktforschung? Gibt es da noch signifikante große Unterschiede, was beispielsweise Migranten im Arbeitsmarkt oder insbesondere Geflüchtete im Arbeitsmarkt angeht?
Ja, regionale Unterschiede spielen eine riesengroße Rolle. Also da würde ich aus der Seite von Migrantinnen und Migranten sprechen. Es hat eine sehr große Wirkung, wo man lebt und wie die Integration überhaupt gelingt. Die klassische Geflüchtete, jetzt nicht ukrainische Geflüchtete, die dürfen am Anfang gar nicht aussuchen, wo sie leben dürfen. Die werden über so ein System zugeteilt und für Forschende, das ist natürlich Top-Experiment, mit dem man dann analysieren kann, wie diese regionale Unterschiede auswirken. Für Menschen, das ist natürlich so, kann man sagen, russische Roulette, weil deren ganzen Verlauf dann davon abhängig ist, wo die landen. So, und wir haben diese Integrationsstrukturen, kann man so sagen, auch sehr unterschiedlich. Schon mal nach Bundesländern, wenn man kann auch tiefer gehen und man sieht beispielsweise in den Regionen, wo beispielsweise deutlich höhere Angebot von Sprachkurse gibt, da ist Arbeitsmarktintegration, es ist bewiesen kausaler Effekt, kommt schneller voran. Also es gibt ganz viele solche Politiken, die wir untersuchen und wie gesagt, also für uns Top-Experiment, das ist natürlich aber für Menschen, das ist sehr problematisch. Und vor allem hier wichtig ist diese Einstellungen von Einheimischen gegenüber Migration oder Geflüchteten. Also wir sehen, dass in Regionen, wo migrationskritischere Äußerungen gibt, ist die Integration von Geflüchteten schwieriger. Wir haben das angeschaut, beispielsweise diese rechtsextremen Demonstrationen. Also je mehr solche Demonstrationen gibt, desto schlechter geht in dem Arbeitsmarkt oder bei Integration. Also da sehen wir sehr viele Unterschiede tatsächlich.
Vielleicht kann ich das nochmal ergänzen. Integration ist ja immer eine zweiseitige Angelegenheit, ne? Also diejenigen, die kommen, die haben ein Integrationsinteresse, aber es muss auch sozusagen eine Integrationsbereitschaft der Aufnahmegesellschaft geben. Und da gibt es natürlich eine riesige Streuung, wie das gegeben ist. Wir haben ja ein relativ starres System, das erstmal guckt, dass Migranten dahin gehen, wo vielleicht eine Unterkunft vorhanden ist und gar nicht unbedingt da, wo die Integration gut gelingt. Da gibt es andere Länder, in Kanada zum Beispiel, da arbeitet man eben mit sehr intelligenten Algorithmen. Da können die Leute aufgrund sozusagen der Eigenschaften der Person und der Skills, die mitbringen, prognostizieren, wie wahrscheinlich ist das, dass die in einem spezifischen Ort in den Arbeitsmarkt hineinkommen können. Und dann gehen die dorthin. Das heißt, da gibt es Matching-Verfahren, die viel, viel besser sind. Das haben wir hier nicht. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten ja jetzt die Regierungsklausur in Neu-Hardenberg. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber vor ein paar Jahren in Neu-Hardenberg wohnen, glaube ich, 800 oder 1000 Leute. Da gab es dann irgendwie freigezogene Plattenbauten. Da hat man 400 oder 500 Asylbewerber hingeschickt. Dann gibt es dort noch einen riesigen Flughafen, den Elon Musk gemietet hat, um dort seine noch nicht verkauften E-Autos zu deponieren, Tausende. Da braucht man natürlich ein paar Leute, die immer bewegen, weil die dürfen nicht monatelang stehen. Da kann man sich vielleicht vorstellen, was in so einer Gemeinde, das ist sozusagen Globalisierung im Kleinformat, ne? Also man hat einerseits die E-Mobilität mit dem reichsten Mann der Welt. Man hat Flüchtlingskrise von 2015/16. Man hat dann irgendwie dort das Schloss Neu-Hardenberg, das auch irgendwie ein gehobenes Hotel ist oder ein Luxushotel ist. Und das kommt jetzt alles zusammen und man hat die lokale Bevölkerung. Dass das jetzt kein optimales sozusagen Zusammengehen ist und dass es sehr schwer ist, dann auch eine gelingende Integration herzustellen. Ja, da muss man jetzt irgendwie kein ausgebildeter Arbeitsmarktforscher oder Migrationssoziologe sein. Ich glaube, das liegt einigermaßen auf der Hand, dass es da auch zu Problemen kommen kann. Und ich glaube, wir müssen Integration oder auch Integrationspolitik viel stärker sozusagen von der Integrationsperspektive und den wahrscheinlichen Integrationserfolgen her denken und viel, viel weniger sozusagen als rein administratives Unterbringungsverfahren, wie das in der Vergangenheit häufig getan wurde.
Und jetzt haben wir einen Begriff gehört, einheimisch. Und das erinnert mich daran, dass unmittelbar nach dem Fall der Mauer hier in Berlin, hier im Westteil der Stadt, es viele Türkinnen und Türken gab, die gesagt haben, wir haben einen mühsamen Prozess der Teilhabe in dieser Gesellschaft jetzt erreicht und nun kommen die Ostdeutschen und werden uns vor die Nase gesetzt. Das heißt, es gibt da ja immer Konkurrenzen, auch mit denen, die schon lange da sind. Spielt das eigentlich weiter eine Rolle?
Ja, das gibt es jetzt nicht nur sozusagen bei Deutschen und Migrantinnen allgemein, dass sozusagen dieses Gefühl, es gibt jetzt Vordrängler in der Warteschlange, ne? Die kommen jetzt und kriegen ja alle möglichen Leistungen. Das gibt es natürlich auch bei migrantischen Gruppen. Ich sag mal, die türkischen Communities in West-Berlin, die haben sich vielleicht gewundert, was es im Zuge der Wiedervereinigung für eine nationale Besoffenheit gegeben hat, wo plötzlich sie, die da sehr etabliert waren, überhaupt keine Rolle mehr spielten. Da ging es dann nur noch um irgendwie nationale, nationalistische Gefühlsaufwallungen. Aber gleichzeitig gab es auch große Vorbehalte in der türkischen Community, zum Beispiel gegenüber Polen. Da gab es ja sogenannte Polenmärkte dann in West-Berlin, die sich verbreitet haben. Da hat man auch gesagt, ja, jetzt kommen die hier alle her. Das kann ja jetzt auch nicht der Fall sein. Da wären wir auch irgendwie an den Rand gedrängt. Und solche Konkurrenzen gibt es natürlich. Es gibt ja auch jetzt viele Leute mit Migrationshintergrund, die die AfD ganz fantastisch finden und sagen, ja, wir haben uns ja eingepasst, wir haben eine Integrationsleistung erbracht und jetzt kommen andere, die halten jetzt erstmal nur die Hand auf. Das kann ja wohl nicht sein. Und die agieren so dann wahrscheinlich so wie viele Steuerzahler dann auch. Ja, macht doch erstmal was und bringt doch erstmal was und dann können wir weiterreden. Also das gibt es durchaus, ne?
Also ein anderes Beispiel ist jetzt, wenn wir nur auf Geflüchtete schauen, die Ukraine-Geflüchtete. Ja, also die müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Also bei denen wurde Arbeitsmarktzugang sofort möglich, auch die Sozialleistungsbezug, also fast sofort, also erst ab Juni 2022. Und da gab es auch sehr viel Diskussion über zwei Klassen Geflüchteten. Ja, also warum ukrainische Geflüchtete können das alles sofort genießen, während die anderen müssen den ganzen Asylverfahren. Also für mich aus der Perspektive der Forschung hat das gezeigt, dass wenn wir machen diese Hürden weniger, dann also bei ukrainischen Geflüchteten, wir sehen den Übergang in den Arbeitsmarkt deutlich schneller. Und ich erkläre mir damit zum Teil gerade, weil wir Asylverfahren für die nicht eingeführt haben, weil wir sofort ermöglicht haben, Arbeitsmarkt zu betreten und sofort Sprachkurse zu besuchen. Und wir sehen, dass da die Beschäftigungsquote von 50% wurde ungefähr 1,5 bis 2 Jahre schneller erreicht. Also das ist für mich eine sehr starke Evidenz, wo wir beschleunigen diese, mindestens beschleunigen, wenn nicht abschaffen, diese Barrieren sollten.
Man muss auch dazu sagen, dass die staatliche Haltung zu Integration sehr ambivalent ist, ne? Also einerseits hat man natürlich Interesse, diejenigen, die schon da sind, auch diejenigen, die eine lange Aufenthaltsperspektive haben oder dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, die möglichst gut zu integrieren ins Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig gibt es politisch immer Ängste, dass man damit irgendwie eine Sogwirkung erzeugt oder so einen Magneteffekt, wie das dann häufig heißt, dann kommen mehr Leute, weil es dann einfacher ist. Aber de facto ist es natürlich so, wir brauchen schnelle Integration. Wir brauchen einen Abbau der Integrationshürden. Wir brauchen trotzdem eine Regulierung von Migration. Wenn man jetzt den politischen Prozess anschaut, hat man eigentlich zwei Entwicklungen. Man hat einerseits eine größere Liberalisierung bei der Arbeitsmarktmigration und eine größere Restriktivität bei Flucht- und Asylmigration. Also sehr unterschiedliche Perspektiven. Arbeitsmigration ist heute sehr offen geworden, der deutsche Arbeitsmarkt. Man kann selbst zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen. Man muss nicht unbedingt hochqualifizierter sein. Die Anerkennungsregeln sind einfacher geworden. Kann man über die Zeit wirklich nachweisen. Aber es ist gar nicht so, dass wahnsinnig viele Leute kommen wollen. Womit hat das möglicherweise was zu tun? Ja, auch weil es sehr viel sozusagen negatives Sentiment gibt, ne? Weil es, weil Leute vielleicht auch sagen, ja, Deutschland ist unglaublich bürokratisch. Es ist sehr, sehr schwer, dort anzukommen, sich zu integrieren. Es gibt auch eine Abwehr sozusagen lokaler Kulturen gegenüber Neuankömmlingen. Und das heißt, das sind alles Dinge, wo wir sagen, wir wollen eigentlich Arbeitsmarktmigration haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass die uns die Bude einrennen, ne? Weil Deutschland auch kein so gutes Image mehr hat.
Globale Konflikte in der postmigrantischen Gesellschaft, so lautete eine Diskussion, die wir zusammen mit den Berliner Festspielen aus deren Haus in der Schaperstraße aufgezeichnet haben am 30. August bei den Thementagen Reflexe und Reflexionen. Es sprechen Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität Berlin, und Julia Korsiakova, Professorin in Bamberg, zugleich am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung tätig. Sie hat unter anderem untersucht, welche Beweggründe es gibt, dass Menschen Deutschland wieder verlassen.
Wir haben 2014 eine wirklich sehr große Befragung gestartet, wo wir in erster Welle 50.000 Personen befragt haben. Rund die Hälfte wollen für immer in Deutschland bleiben, aber andere Hälfte sind entweder unentschlossen oder wollen nicht hier für immer bleiben. Wir haben dann gefragt, ob sie über Auswanderung in den letzten 12 Monaten nachgedacht. Die Ergebnisse waren so circa ein Drittel, haben solche Gedanken gehabt. Geplant eine Abwanderung hat in den nächsten 12 Monaten tatsächlich nur 3,2%. Es ist auch gruppenabhängig. Wir sehen, dass die EU-Eingewanderte höhere Absichten haben, geflüchtete Menschen eher niedrigere Absichten, also das variiert auch. Wir haben dann ein Jahr später nachgefragt, okay, wie sieht es aus? Sind sie ausgewandert? Und das war Online-Befragung, deswegen konnten wir Menschen auch, die ausgewandert sind, weiter in Befragung drin haben. Und die Abwanderungsrate war auch so ungefähr bei 3%. So, wenn wir schauen auf die Gründe, also auf die Bewegungsgründe, das fand ich sehr interessant. In erster Welle, wenn wir schauen auf diese Überlegungen oder Pläne, da waren so große Sachen, also strukturelle Hürden. Die ökonomische Situation, politische Situation, Bürokratie in Deutschland, also das haben Menschen genannt als die wichtigsten Gründe, warum die gehen wollen. Wenn wir schauen auf die Menschen, die gegangen sind, da waren individuelle Gründe im Vordergrund und vor allem familiäre Gründe. Und dann aber trotzdem Bürokratie. Diejenigen, die gegangen sind, nennen viel mehr bürokratische Prozesse, die sie als negativ sehen, als diejenigen, die geblieben sind. Das ist Dauer der Prozesse, das sind Kosten der Prozesse. Die Menschen wissen nicht, wie bei Visaverfahren, Anerkennungsverfahren oder Einbürgerungsverfahren, die finden sich nicht zurecht in diesen ganzen Bürokratie. Irrsinn.
Ja, ich habe für den Sachverständigen gerade von Migration mal spaßenshalber, wir hatten auch mal über Berufsanerkennung so ein Papier gemacht und mich mal durch die Webseiten geklickt, wie das möglich ist. Ja, bundeslandspezifisch. Das heißt, man muss, jedes Bundesland hat da sein eigenes Verfahren. Es ist unglaublich kompliziert, das überhaupt zu verstehen. Und auch die Hürden sind dann jeweils auch unterschiedlich definiert und interpretiert. Also das ist schon sehr, sehr komplex und das schreckt natürlich viele Leute ab, vor allen Dingen natürlich Hochqualifizierte, die kommen und haben bestimmte Erwartungen an die Arbeitsmarktplatzierung und können dann ihre eigene Qualifikation gar nicht zur Anwendung bringen. Ne? Weil Zahnärzte sind so ein berühmtes Beispiel, dass es kaum jemandem gelingt, selbst mit irgendwie allen möglichen Zertifikaten und Praxen oder die assistieren schon Zahnärzten jahrelang in Deutschland, kaum jemand gelingt, wirklich dann als Zahnarzt hier, niedergelassener Zahnarzt in Deutschland zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas, was vor dem Hintergrund des Mangels an solchen Fachkräften ein absolutes Problem darstellt.
Mein Lieblingsbeispiel im Regional, also in Bezug auf regionale Unterschiede, sind Lehrer und Lehrerinnen. Also wenn man in Berlin vielleicht als Lehrer, also als Lehrender dann arbeiten darf und anerkannt wird, das kann man vergessen in Bayern. Ja, also da, dass dort drittstaatsangehörige Lehrkräfte anerkannt werden und dann ihren Beruf ausüben dürfen, ist wirklich, glaube ich, sogar Ausnahme. Also das ist schon sehr kritisch.
Jetzt haben wir sehr viel über die postmigrantische Gesellschaft gesprochen, Post. Nicht als zeitliches Nachher, sondern als das ist jetzt, auch wenn es manche Menschen nicht wahrhaben wollen oder sogar bekämpfen, bereits Realität. Jetzt sollten wir etwas mehr über die globalen Konflikte sprechen, die auf diese Gesellschaft zukommen. Wenn wir manchmal Debatten haben, bei denen auch migrantische Gruppen oder Menschen mit migrantischer Vergangenheit vorkommen auf unseren Straßen oder auch in den Medien, dann schaffen es bestimmte globale Konflikte, so ein Erregungspotenzial zu erreichen. Und warum schaffen es andere Dinge, die vielleicht genauso wichtig sind, an internationalen Problemen nicht hier in unserer Gesellschaft diskutiert zu werden?
Ich glaube, das ist ja ein allgemeines Phänomen, dass es eine Art von Provinzialisierung der nationalen Debatte gibt. Die bezieht sich eben auf Probleme, die man selbst hat im eigenen Haus oder unmittelbar vor der Haustür, weniger, wenn sie jetzt räumlich sehr weit entfernt sind. Aber natürlich sind wir eine global vernetzte und verwobene Welt und haben Dinge, die jetzt vielleicht früher keine so große Rolle gespielt haben, die Auswirkungen auf uns. Wir haben also ja auf Visumpolitiken geguckt, ne, und haben geguckt, wie war das eigentlich in den 60er und 70er Jahren und wie ist das heute? Wer kann eigentlich visumfrei reisen? Und in den 60er Jahren ist der österreichische Außenminister nach Burkina Faso gefahren, hatte irgendwie nichts anzubieten, hat gesagt, ihr könnt visumfrei reisen. Der wusste, dass das nur von 20 Leuten im Jahr in Anspruch genommen wird. Also es war eigentlich eine No-Cost-Geschenk. Und als dann mehr Leute kommen wollten in der unter Bedingung der Globalisierung, hat man natürlich die Visumpflicht wieder eingeführt. So kann man das im Prinzip sehen, dass sich eigentlich der globale Norden stark abschottet. Ja, womit hat das was zu tun? Natürlich mit dem globalen Wohlstandsgefälle. Migration ist eben noch stark durch Armut, unterschiedliche Lebenschancen und so weiter geprägt. Wir wissen einfach, dass der Ort, an dem man geboren ist, ganz entscheidend ist für die Lebensqualität oder auch das Lebenseinkommen, was jemand hat. Das ist ein Treiber. Das andere sind natürlich veränderte Informationsflüsse. Migrationsnetzwerke sind ganz wesentlich für die Entscheidung, irgendwo hinzugehen. Es ist aber nicht notwendigerweise so, dass Leute immer nur in die Länder gehen, die den höchsten Lebensstandard haben oder den großzügigsten Wohlfahrtsstaat, sondern es gibt natürlich auch so Migrationssysteme, also dass Leute aus bestimmten Regionen immer wieder in bestimmte andere Regionen hineingehen. Also Globalisierung heißt notwendigerweise, dass es auch mehr, ich sag's mal in Anführungszeichen, Migrationsdruck und auch Migrationsbereitschaft gibt. Dann haben wir die globalen Krisen, also auch Rückkehr militärischer Konflikte, ob das jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist oder Syrien, Afghanistan, wir werden mehr Klimaflüchtlinge haben. Da wird, und bei den Klimaflüchtlingen, glaube ich, ist es nochmal spezifisch, weil man da nicht sagen kann, das sind Probleme, mit denen wir nichts zu tun haben. Sondern wir sind ja Verursacher, als Industrienation wesentliche Verursacher der menschengemachten Erderwärmung. Und diese Erderwärmung raubt vielen Menschen im globalen Süden ihre Existenzgrundlagen. Die Kausalität ist nicht so ganz einfach herzustellen. Ne? Das sind sehr komplexe Modelle, die man sich da angucken muss und rechnen muss. Aber dass es da einen Zusammenhang gibt, das ist relativ klar. Es gibt ja auch Vorschläge, so ein Klimavisum zu haben oder einen Klimapass. Die werden unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen wahrscheinlich nicht weiter diskutiert. Aber die Idee ist, dass zum Beispiel Menschen aus gefährdeten Regionen, wo es eben Extremwetter Situationen gibt, wo es langanhaltende Dürre gibt, wo es zu Überschwemmungen kommt, wo möglicherweise ganze Inselstaaten dann untergehen, dass die einen privilegierten Zugang zu anderen Weltregionen und auch ein Aufenthaltsrecht in anderen Weltregionen bekommen sollten. Die Konflikte, die in diesen anderen Weltregionen daraus entstehen, die können wir uns jetzt erstmal nur ausmalen, ne? Aber das wird zu großen Auseinandersetzungen führen. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, also nach diesem Sommer, was für auch ein enormes auch Konfliktpotenzial der Klimawandel beinhaltet im Hinblick auf Migrationseffekte. Das wird wirklich eine der sehr großen, großen Fragen unserer Zukunft. Und ich bin wirklich im Zweifel, ob es uns gelingt, über die klassische Form der Grenzsicherungspolitik langfristig ein Stück weit dagegen zu halten. Vielleicht ist das aber auch nochmal etwas, wo sich der globale Norden vielleicht ein Stück weit mehr auch anstrengt, um die Klimafrage politisch zu adressieren. Ich bin aber allerdings nicht so wahnsinnig hoffnungsvoll.
Also es gibt große Befragungen, das ist so ein Gallup-Datensatz, da werden Menschen in allen möglichen, ich glaube in 180 Länder befragt, unter anderem auch Migrationsgedanken. Und dann in diesen Befragungen häufig gibt es so Zahl, so 30% ungefähr überlegen, denken, wünschen sich zu migrieren, schaffen das tatsächlich aber nur einen kleinen Teil. Ja, also und aus individueller Perspektive, nicht alle haben gleiche Möglichkeiten zu gehen. Also eigentlich gehen nur wenige und zumeist sehr selektive Gruppe. Die haben einerseits bessere beispielsweise Bildungsstand, überhaupt den nutzen zu können in der Zielgesellschaft. Plus die haben andere Möglichkeiten wie bessere Gesundheit, die sind jünger, ja, also das sind eher Männer. Also verschiedene Aspekte, die dann Menschen ermöglichen, auch diese Migrationsbewegung überhaupt zu machen. Ja, also das ist sehr wohl selektive Gruppe und eigentlich sehr kleine Gruppe, die schafft zu gehen. Wenn wir sprechen natürlich über Fluchtmigration, das ist ein bisschen anders. Also da betrifft die Situation häufig sehr viele Menschen gleichzeitig. Da sind weniger Selektionsprozesse, aber da die Wirkung ist eher so, was passiert zu Hause. Und diese Menschen, die werden häufig innerhalb der Region vertrieben und dann eher in Nachbarländer und dann, wenn es geht um so beispielsweise die Syrer, die nach Deutschland geschafft haben, wir sehen da auch sehr starke Bildungsselektion. Also wenn wir vergleichen, die Syrer und Syrerinnen, die nach Deutschland geschafft haben, also in Bezug auf Bildungsniveau, mit denjenigen, die geblieben sind oder in Transitländer gegangen sind, die haben im Durchschnitt viel mehr Bildung oder Humankapital mitgebracht.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist an dieser Situation eigentlich neu? Wir haben in der Einleitung so signalisiert, ja, große Unordnung ist heute entstanden, also bestimmte Selbstverständlichkeiten auch internationaler Politik sind brüchig geworden. Da stellt sich die Frage, was wird dadurch wirklich anders, was wird prekärer oder was war schon immer eine Herausforderung?
Also die Normalität, an dem Ort zu bleiben, an dem man geboren ist, und bestimmte Lebenschancen nicht wahrzunehmen, die man jetzt durch Migration bekommen könnte, das ist wahrscheinlich geringer geworden. Dann gibt es natürlich, ist die Erdbevölkerung ist explodiert, ne? Es gibt leben viel mehr Menschen auf der Erde, damit natürlich auch die Zahl der potenziellen Migrantinnen und Migranten. Die Zahl derer, die jetzt sozusagen in einem Land leben, in dem sie nicht geboren sind, die hat sich gar nicht so drastisch gesteigert über die Zeit, die ist sogar relativ stabil. Aber sozusagen die Gesamtzahl ist natürlich deutlich größer geworden. Und was natürlich auch der Fall ist, ist, ich habe ja vorhin schon eingangs gesagt, Globalisierung heißt, dass wir uns relativ frei auf diesem Globus bewegen können. Und wir, damit meine ich, eine globale, meistens westliche Elite. Das ist natürlich ein Lebensstil, der auch durchaus über Medien, über Informationsdiffusion und so weiter durchaus auch in anderen Weltregionen ankommt. Wenn Marokko von massenhaften Touristen aus Deutschland überschwemmt wird, fragen sich diese Leute, ja, warum können wir niemals nach Deutschland kommen oder nach Spanien gehen? Das heißt, die Erfahrung des Festgehaltenwerdens und des Festsitzen ist nochmal eine andere, wenn man mehr von Menschen begegnet, die irgendwo unterwegs sind und die als Rucksacktouristen durch die ganze Welt fahren können, ne? Irgendwie nach Bali und so weiter. Das ist ein sehr privilegierter Lebensstil. Nur 2% der Weltbevölkerung hat jemals ein Flugzeug betreten. Nur 2% der Weltbevölkerung. Für uns eine Normalität. Es gab in den 50er Jahren mal eine Allensbach-Umfrage, da haben sie gefragt, waren Sie in Ihrem Leben schon mal im Ausland? Da haben ungefähr, ich glaube, 45 oder sowas Prozent der Deutschen gesagt, ja, und 60% in Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, zum Beispiel als Besatzungssoldaten. Wenn wir heute fragen, in Umfragen, waren Sie nicht in Ihrem Leben, sondern waren Sie im letzten Jahr mal im Ausland, nur im letzten Jahr, dann sagen das irgendwie 75% der Leute. Das heißt, die Veralltäglichung dieser transnationalen Erfahrung im globalen Norden hat sich so stark verändert. Und damit verändert sich natürlich auch alles für den Rest der Welt. Es gibt Leute, die ihren Lebensstil durchsetzen und global unterwegs sind, alle Privilegien genießen, und dann soll es andere geben, die sitzen fest an ihrem Ort. Wenn man jetzt als Außerirdischer auf diesen Planeten gucken würde oder aus dem UFO, dann, und wir würden sagen, die Länder, sozusagen die Aufteilung der Welt in Länder, das sind so diese kleinen Waben, und dann gibt es ein paar Bienen, die hängen in ihrer Wabe fest und die anderen können von einer Wabe zur anderen fliegen. Das ist natürlich ein extrem stratifiziertes, globales System. Und in dem leben wir. Und dass die unten festsitzen, das nicht fantastisch finden und sagen, ist ja wunderbar, ich bin hier festgekettet und alle anderen fliegen frei herum. Naja, das scheint für mich jetzt relativ gut nachvollziehbar. Aber so ist die globale Welt im Moment gebaut. Und um diesen Konflikt dreht es sich. Und wenn Menschen migrieren, dann migrieren sie nicht nur natürlich, weil sie mal Paris sehen wollen, sondern sie migrieren auch, weil sie ihre Lebenschancen verbessern wollen.
Und das Festsitzen passiert ja auch innerhalb dieser Gesellschaften. Bei mir bleibt immer dieser Spruch aus dem Gedicht von Volker Braun in Erinnerung von 1990, da bin ich noch, mein Land geht in den Westen. Und das ist eine Erfahrung, die sich in einer ganzen Generation offensichtlich bei denen, die geblieben sind, ja auch festgesetzt hat. Auch ich bin in meiner Wabe, während die anderen sich bewegen.
Meine Kollegin Naika Forotan sagt ja mal, das ist der Unterschied zwischen Migration und sozusagen dem, was den Ostdeutschen passiert ist. Migration heißt, dass ich in ein anderes Land wandere und die ostdeutsche Erfahrung ist, ein anderes Land ist zu mir gewandert. In gewisser Weise ist das natürlich auch implizit eine migrantische Erfahrung, obwohl die Ostdeutschen jetzt qua Sprache und Aussehen und so weiter natürlich bestimmte Diskriminierungserfahrungen, auch bestimmte Integrationsleistungen weder machen noch erfahren mussten. Es gibt bestimmte Parallelen, weil man eben auch in eine Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft hineinkommt, in die man sich auf eine bestimmte Art und Weise einfädelt, entweder gut oder weniger gut. Es gibt ja diese große Ost-West-Diskussion, die ich jetzt gar nicht nochmal aufgreifen will, die es im Moment gibt, die bei mir einfach nur Kopfschütteln hervorruft. Genauso wie jetzt manche Debatten, die wir in der Öffentlichkeit zum Thema Migration haben. Ich plädiere eigentlich immer ein bisschen für Gelassenheit. Und wir haben das jetzt auch gehört, wenn man die Zahlen anguckt, derer, die jetzt schon Arbeitsmarkt integriert sind und so weiter. Noch vor 10 Jahren hat man wahrscheinlich gesagt, da gab es eine öffentliche Diskussion, ja, die können alle nicht lesen und schreiben. Na, und das, was Sie jetzt berichten, ist ja ein Stück weit was anderes. Und ich glaube, so ein empirischer Blick ist häufig sehr, sehr notwendig.
Ein empirischer Blick ist notwendig, aber natürlich auch die Beschreibung oder das Erzählen persönlicher Lebensläufe. Es sei mir gestattet, Julia Kosiakova, Sie selber anzusprechen als jemand, die hier angekommen ist. Angekommen, Ausrufezeichen. Was hat es leicht gemacht, was hat es schwer gemacht, als Sie 2002 nach Deutschland kamen?
Also ich habe ganz andere Situation. Ich bin als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Bei uns war sogenannte Asylverfahren noch in der Ukraine. Also das funktionierte so, man müsste sich bewerben. Das hat alles meine Mutter gemacht. Ich war noch nicht alt fortgeschritten. Wir haben auf Entscheidung 3 Jahre noch in der Ukraine gewartet, bis wir dann nach Deutschland kommen dürften. Hier war dann alles, wir waren sofort anerkannt. Also wir müssten hier nicht durch Asylverfahren gehen. Wir können, also ich bin, glaube ich, ich musste immer noch 5 Monate auf Sprachkurs warten, auf ersten Sprachkurs. Arbeiten dürfte man auch sehr schnell. Was mir geholfen hat, auf jeden Fall meine Mutter. Also ich war nicht alleine. Ja? Also ich war schon 20 Jahre alt, aber trotzdem immer noch blöd und jung. Meine Mutter hat mich natürlich schon ein bisschen bewegt. Und wenn man nicht alleine ist in einer Gesellschaft, was man nicht versteht, ich konnte kein Wort auf Deutsch. Und das war schon sehr schwer. Also du gehst auf die Straße und jemand spricht laut, relativ laut mit dir und du weißt nicht, beschimpft dich jetzt Person oder fragt was?
Ist das nur die Berliner Herzlichkeit oder wo auch immer?
Also in Nürnberg war das auf jeden Fall nicht so herzlich damals und es war, ich habe sehr viel Ausgrenzung erlebt und was mir geholfen hat, natürlich meine eigene Motivation, aber auch Sprache zu lernen. Sobald ich Deutsch konnte und natürlich erstes, was ich gelernt habe, irgendwie böshaft zu antworten, dass, wenn jemand mich anschreit. Ja, und dann über die Zeit, es war auch sehr schwer, in die Gesellschaft anzukommen, in die Netzwerke von Deutschen. Ich glaube, mein hoher Punkt der Integration war in der Schweiz. Ich habe in der Schweiz Auslandsjahr gemacht und da waren Deutsche auch Ausländer. Und da sind wir zueinander gekommen. Da habe ich meine erste vernünftige Freundschaften mit Bio-Deutschen, wie sie genannt haben, gemacht. Ja. Also es ist ein sehr langer Prozess und bei mir hat wirklich sehr viele, viele Jahre gedauert, wo ich sagen konnte, es ist meine Heimat, ich fühle mich hier zu Hause, ich will nirgendwo hingehen, ich arbeite hier, ich lehre hier. Also meine Mutter beispielsweise, bei ihr war viel schwieriger. Sie war 50, auch ohne Deutschkenntnisse. Sie hat aber nach drei Jahren geschafft, selbstständig zu werden. Und ich kenne keine Person, die so froh war, die Steuer zu zahlen, ihre erste Steuer. Ja, aber das war so, das ist meine Rückzahlung an die Gesellschaft, die mich so reingebracht hat. Also es gab sehr viele Hürden, es gab aber natürlich sehr viele Menschen, die dabei geholfen haben. Und gerade die Bürokraten in diesen ganzen Ämtern, viele waren sehr herzlich und viele wollten verstehen. Es gibt gewisse Regeln, Menschen können helfen und viele Menschen helfen tatsächlich.
Das alles braucht Zeit. Es gibt diese Formulierung, Steffen Mau, von der Veränderungserschöpfung. Wie viel müssen wir uns eigentlich gegenseitig Raum lassen?
Ich fände es in der gesellschaftlichen Kommunikation schon mal gut, wenn man akzeptieren würde, dass es eben die schnellen, flexiblen, veränderungsbereiten und auch veränderungsfähigen sind. Und das sind häufig Leute, die mehr Ressourcen haben, die ein anderes auch kulturelles und soziales Kapital haben, die vielleicht ein anderes Bildungsniveau haben, die vielleicht auch die Profiteure der Globalisierung sind und durchaus auch der Migration. Und dass es andere Gruppen gibt, für die das schwieriger ist, sich umzustellen. Es gibt, habe das neulich mal gehört, ehemaliger Premier von Italien, Premier Giuliano Amato, der hatte irgendwie gehört von einer Frau, die nicht sagt, sie geht nicht mehr aus dem Haus, weil ihre ganze Umgebung in Rom so fremd geworden ist. Und da hat er die zu Hause besucht und dann hat er hinterher berichtet, was er davon erfahren hat. Und er hat gesagt, das ist eine ältere Dame, das ganze Wohnviertel hat sich verändert, ist viel migrantischer geworden und so weiter. Und die hat gesagt, ja, ich komme da nicht mehr gut zurecht. Ich sitze nur noch zu Hause. Da sind neue Leute, die sind auch nett zu mir und so weiter. Aber es ist nicht mehr das Viertel, wie ich das in der Vergangenheit gekannt habe. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt eine Rassistin und die ist migrationsfeindlich. Man könnte aber auch sagen, die hat einfach Schwierigkeiten, sich in einem bestimmten fortgeschrittenen Alter umzustellen. Und das weiß ja jeder, der im fortgeschrittenen Alter ist, das geht einem mit einem Computerprogramm manchmal auch so, wenn es da irgendwie ein neues Update gibt und das sieht jetzt wieder anders aus, dann ärgert man sich. Also Menschen können sich umstellen, Menschen können sich auch an Veränderungen gewöhnen, Menschen können auch aus Migration und viele Leute auch in Deutschland, auch in unseren Befragungen, wenn wir die fragen, ist Migration auch eine kulturelle Bereicherung? Also nicht nur ökonomisch, ne, sind die Leute jetzt irgendwie nützlich für den Arbeitsmarkt, dann gibt es immer noch eine Mehrheit, die sagt, ja, das ist der Fall. Und wir haben aber trotzdem eine sehr signifikante Gruppe von 20-30% und darauf sozusagen gründet sich auch der Erfolg der AfD, die große Migrationsskepsis haben, die gefestigte rechtsextreme Einstellungen haben, die Rassismen verinnerlicht haben und die heute dieses Thema Migration und die Gefährdung durch Migration und die Frage irgendwie von Remigration so auf die Agenda gesetzt haben, dass sie auch Leute, die irgendwie aus diesem sozusagen veränderungserschöpften Milieu kommen, dass die sie mit zu sich rüberziehen können. Und da, glaube ich, müssen wir in der öffentlichen Kommunikation, vielleicht auch in der politischen Praxis darüber nachdenken, wie wir diesen Leuten, für die das eben ein bisschen schwieriger ist, wie wir denen auch Angebote machen können, bevor die in dieses rechtsextreme Lager abrutschen.
Und jetzt die 100.000-Euro-Frage an beide mit der Bitte um einen Satz. Hört die Politik auf das, was sie forschen, hört sie genügend oder hängt es auch wieder davon ab, wer ihnen zuhört?
Das sind die extremen politischen Konjunkturen und ich habe das Gefühl, dass was auf der politischen Ebene in Migrationsfragen läuft, also ich rede jetzt nicht über die Ministerialverwaltung, aber auf der wirklich höchsten politischen ist relativ entkoppelt von dem, was an wissenschaftlicher Evidenz vorliegt und produziert wird.
Also ich habe Privileg am ERB schon, dass man uns ein bisschen zuhört. Irgendwie werden wir, was Arbeitsmarkt angeht, immer noch, sind wir immer noch glaubwürdig. Aber da wünschte ich mir mehr zu hören, weil wir produzieren sehr viel Evidenz und gerade die Rolle von Sprachkursen, wie wichtig diese sind. Und dann wird Entscheidung getroffen, wir müssen das kürzen. Also da bin ich total frustriert in solchen Situationen.
Dieses Gespräch ist jedenfalls nachhörbar und nachschaubar in der Mediathek der Berliner Festspiele und beim RBB24 Inforadio, sodass es Gelegenheiten gibt für Menschen, die sich dafür interessieren, ob sie politisch Verantwortung tragen oder nicht. Reflexe und Reflexionen, die Thementage im Haus der Berliner Festspiele, diesmal zum Thema die große Unordnung. Unsere Runde trug den Titel Globale Konflikte in der postmigrantischen Gesellschaft. Mit dabei Julia Kosiakova, Professorin für Migrationsforschung an der Universität Bamberg und Leiterin des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Das geht vielleicht auch kürzer. Und Steffen Mau, Direktor am Max-Planck-Institut für Politik und Sozialwissenschaft, Abteilung Ungleichheit, Transformation und Konflikt und Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich danke Ihnen allen für das Mitdenken. Ziehen Sie Ihre Schlüsse für das eigene Leben daraus.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.